In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören» rede ich mit Corinne Imbach über
das Treibhaus und was alles passieren kann auf dem Lebensweg.
«Gango hören».
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören». Den Podcast findest du wie immer auf Apple Podcasts, Spotify, Simplecast. Eigentlich jeder Podcast-App von deiner Wahl und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du, dass ich nicht alleine da bin, sondern dass ein Gast vis-à-vis von mir sitzt. Hoi, wer bist du?
Sally, Niklas. Ich bin Corinne und ich bin im Moment eigentlich hauptsächlich die Leiterin vom Treibhaus Luzern und habe vorher ganz viel Verschiedenes anderes gemacht und bin gespannt, wo mein Weg ist, noch so wird durchführen.
Freut mich, dass du da bist. Schön hat das geklappt. Wir reden nachher ausführlich über das Treibhaus und was es überhaupt zu tun gibt als Leiterin vom Treibhaus und wie das Treibhaus in dieser schwierigen Situation funktioniert und überlebt. Auch wie du dort hergekommen bist. Du hast ja gesagt, du hast ganz viele andere Sachen auch gemacht. Bevor wir aber das machen, fangen wir den Podcast wie alle anderen Podcasts auch mit der Kategorie «Was schaust du an?», wo es darum geht, wo unsere Gäste unseren Tipp aus Kultur oder Unterhaltung mitbringen. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe einen Comic mitgenommen. Der liegt im Moment neben meinem Nachttisch. Ich bin gerade an einem Nachdiplomstudium. Eher ein bisschen BWL. Und ich habe ganz viele Bücher müssen mir posten, die ich wahrscheinlich kein einziges werde lesen. Und so die einzige Lektüre, die ein Dozent gesagt hat, dass man die eigentlich nicht würde brauchen, aber die ist eigentlich recht cool, ist der Comic, der heisst «Economics, wie unsere Wirtschaft funktioniert oder auch nicht». Und das ist der Junken und es ist wirklich cool illustriert, so die ganze Geschichte, Volkswirtschaftslehre, Industrialisierung, ja, alles Mögliche, was man muss wissen über BWL in einem Comic. Und das ist cool. Ich bin noch nicht mega weit, aber die Tour habe ich schon geschafft. Und ich glaube, auch wenn man nicht BWL studiert, ist das eine recht coole Geschichte so für das allgemeine Wissen.
Ich glaube, den muss ich mir kaufen. Ich war gestern Abend im Bruch und habe eine Diskussion mitverfolgt über alles, also Gesellschaft und unser System und Wirtschaft und alles. Es war halt schon ein bisschen Alkohol im Spiel und dementsprechend war es eine sehr unstrukturierte Diskussion. Und dann habe ich gemerkt, es würde mich sehr interessieren, aber ich habe selber eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Und das wäre in dem Fall ein Comic, so mir das alles würde gut erklären.
Absolut, und macht auch mega Spass. Also, es ist sehr witzig auch geschrieben, mit sehr viel Humor und eben die Illustrationen. Echt cool, dass man es eigentlich auch aufs Nachttisch legen und drinnen lesen. Also wirklich sehr empfehlen.
Ist es eine durchgehende Geschichte oder sind es so ein bisschen Kapitel?
Nein, es sind Kapitel, also ganz viele verschiedene Kapitel. Ja. Also, du bist ja Lehrperson mal gewesen, gell? Also ich finde auch irgendwie für Lehrpersonen recht lustige Seiten, die man vielleicht auch rauskopieren kann, so für die Schülerinnen und Schüler, wo es einfach ein bisschen anders erklärt wird. Genau.
Der ist vom Michael Goodwin und...
Und Danny Burr. Ignaz, genau.
Economics.
Genau.
Für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, so sieht er aus. Das Buch drin, Michelle.
Ja.
Und für alle, die nicht mit Bild mitschauen, müssen das jetzt halt schnell googeln. Cool. Danke. Ja, ich habe gerade in letzter Zeit wieder häufiger angefangen, Bücher zu kaufen, allgemein. Und ich bin auch auf der Suche eigentlich nach einem schönen Comics. Und das deckt im Moment gerade so viel Needs von mir ab. Ich glaube, wo hast du den gekauft? Im Internet?
Im Internet bestellt. Findest du eigentlich überall. Buchhaus oder wo immer.
Cool. Danke für den Tipp.
Gerne.
Ja, du hast vorhin erzählt, dass du... Wie sagen wir, Leiterin vom Treibhaus, ist das die offizielle Bezeichnung?
Leiterin, Geschäftsleiterin.
Geschäftsleiterin.
Mami, Oma, je nachdem, welcher Perspektive das anschaut.
Stimmt, ich habe vorhin auf der Website gelesen, dass sich das Zielpublikum vom Treibhaus Leute zwischen 16 und 26 sind.
Genau, da bin ich schon ein bisschen leicht drüber.
Dann bist du schon drüber, also dann was Mami noch
genau.
Vom Treibhaus. Gib doch uns schnell einen Kontext, was macht man als Geschäftsleiterin vom Treibhaus? Weil ich habe schon sehr viel mit dem Treibhaus zu tun gehabt, durch Stereo Worse Bands und so, aber mit dir habe ich eigentlich nicht viel zu tun gehabt, sondern ich habe immer mit anderen Leuten zu tun gehabt.
Genau.
Machst du eigentlich überhaupt etwas?
Nein, ich bin meistens in der Ferien, ich bin so Homeoffice oder ein bisschen telefonieren. Nein, das ist auch gut so, weil ich bin wirklich eigentlich im Hintergrund und nicht in der Programmation aktiv. Als Leiterin, wir haben ganz viele verschiedene Mitarbeitende oder Aktivistinnen und Aktivisten, die mitmachen. Das ist wie so das Kernteam vom Treibhaus, das einen öffentlich-rechtlichen Vertrag hat. Da haben wir so Freelancer mit zivilrechtlichen Verträgen. Und da haben wir aber auch ganz, ganz viele, die mitwirken als Programmgruppe und in das Programm machen und auf die Beine stellen. Und ich schaue irgendwie, dass der ganze Laden zusammengehalten wird. Ich schaue, dass wir mit den Finanzen, die wir haben, so ein bisschen das Maximum, aber das Optimum herausholen können. Jetzt habe ich ja die letzten Jahre eigentlich recht für so Umbauprojekt noch durchgeführt im Treibhaus. Ich bin halt für das Personelle, weil es ein junges Team ist, gibt es sehr viel auch Wechsel, Leute rekrutieren. Ich hatte gerade die letzten zwei Tage 5 Vorstellungsgespräche. Mhm. Ja, jetzt auch gerade so in der Corona-Krise habe ich irgendwie also das Gefühl gehabt, okay, ich glaube, es braucht wirklich auch so eine Leitung und vielleicht auch jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und ruhig bleibt oder mal so ein bisschen den Perspektivenwechsel hat oder so ein bisschen von außen her den ganzen crazy Haufen ein bisschen kann ordnen. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe im Moment, um zu schauen, wie geht es weiter. Schutzkonzept können wir offen behalten, wenn ja, und was sind neue Veranstaltungsgefäße, die wir sicher durchführen können. Wie können wir unseren Auftrag als Jugendkulturhaus von der Stadt Luzern dem gerecht werden. Jetzt gerade so in der Corona-Situation, wo eigentlich auch ja, die Jugendlichen trifft es halt sehr hart, wenn man sich nicht mehr treffen kann, nicht mehr Party machen, in Ausgang gehen. Und wie können wir offen haben und einen Raum bieten, dass sie sich irgendwie wenigstens treffen können und so eine Art von Ausgangsatmosphäre oder eine Art von kulturellen Inputs können irgendwie miterleben.
Mhm. Ich bin schon ein paar Mal, wenn ich Gäste hatte, über das Treibhaus gestolpert, in der Biografie von diesen Gästen. Also das Treibhaus ist eigentlich ein sehr wichtiger Kulturbetrieb in der Stadt Luzern. Aber ich weiss irgendwie gar nicht so mega viel über das Treibhaus. Merke ich gerade selber. Kannst du so ein bisschen grob... Also, wie lange bist du schon dabei im Treibhaus?
Ich bin seit dem Sommer 17, also etwa 3,5 Jahre. Mhm.
Kannst du grob so ein bisschen die Geschichte vom Treibhaus zusammenfassen in ein paar Sätzen? Weißt du, wie lange gibt es das schon?
Ja. Also das Treibhaus war eigentlich vorher wie der Werkhof. Der Werkhof musste weichen für die Überbauungen. Und dann hat man das Treibhaus jetzt, glaub, vor 16 Jahren den Bauer gehabt, dem Standort, wo es jetzt ist. Damals hat es eigentlich rundum noch fast nichts gehabt, also keine Nachbarschaft. Und jetzt ist dort dann, wie Pilze, sind dann, also die Emmy-Überbauung ist aus dem Boden rausgestampft worden. Und so, das Umfeld hat sich auch ein bisschen verändert. Und ja, ich glaube, das Konzept ist eigentlich seit Anfang relativ ähnlich oder gleich, nämlich das, dass Jugendliche, die eine Idee haben, können ins Treibhaus kommen und dann das Team, also die Festangestellten vom Treibhaus, ihnen ermöglicht, ihre Ideen umzusetzen. Sprich, wenn du und deine Kumpel, wenn jetzt du noch jünger wärst, also das ist sowieso die Bedingung, zwischen 16 und 16, Maximum 26, wenn ihr irgendwie eben wollt, Konzert veranstalten, dann kommen wir mal mit uns zusammen, dann schauen wir mal, hey, was habt ihr für Ideen, wie ist so ein Vorgehen, was für ein Budget brauche ich dir? Und das ist so das Essentielle. Also die Jugendlichen, die bei uns Programm organisieren, die müssen keine Franken in die Hand nehmen, sondern die können eigentlich ohne finanzielles Risiko ihre Ideen umsetzen. Sprich, wir zahlen Gagen, wir zahlen Sicherheitspersonal, wir zahlen die Werbung, wir zahlen eigentlich alles. Wir bringen ihnen auch so ein Handling beibringen, wie man mit einem Budget umgeht, dass man irgendwie so ein Break-Even möglichst rauskommt. Und dann ist so das Ziel, dass sie dort als Veranstalter mal erste Erfahrungen sammeln oder Veranstalterinnen. Und wir einfach quasi als Backup dort dabei sind und am Anfang noch mehr unterstützen. Und am Schluss gibt es Programmgruppen wie zum Beispiel Tumbleweed. Der Maeve ist ja gerade letzte bei dir gesehen. In Tumbleweed haben wir mehr oder weniger den Schlüssel in die Hand gedrückt und die haben vom Gagentresor bis zu irgendwie ein Haus am Schluss noch abschliessen eigentlich dann alles selber gemacht. Hat eigentlich gar keine Betreuung mehr gebraucht von uns. Und wenn natürlich irgendwie so Teenies, ihre ersten Teenie-Partys organisieren, dann bist du halt ein bisschen wie ein Polizist.
Bist schon ein bisschen
um. und schaust irgendwie, dass etwa ein Kötzchen aufgeputzt wird und dass die Leute nicht randalieren. Und das ist eigentlich so vom Programm her so, so das Konzept, das seit 15, 16 Jahren eigentlich das Gleiche ist, dass wir eigentlich wie so die Leute befeigen und sie inspirieren, dass sie ihre Ideen können entwickeln. Mhm. Das ist so einfach quasi, was am Programm abgeht, was man eigentlich auch sieht von außen. Aber was ich auch cool finde, ist, wie wir auch schönst jungen Erwachsenen so den Berufseinstieg einerseits ermöglichen, andererseits auch...
Inwiefern?
Ja, also wir haben verschiedene Praktikumsplätze bei uns, zum Beispiel soziokulturelle Animation, wo man bei uns ein Jahrespraktikum machen kann, man kann Erfahrungen sammeln, wir haben eine Wirtschaftsmittelschule, ein Praktikum, wir haben noch ein freies Praktikum, wo gar keine Schule gebunden ist, wo, wenn jetzt du Lust hast, im Kulturbereich Erfahrungen zu sammeln, kannst du zu uns kommen, dann können wir ein Pensum definieren und dann kannst du eigentlich auch so ein bisschen deine Stärken bei uns umsetzen. Also wenn du zum Beispiel wettest, vor allem mit der Kommunikation oder eben gerade wie Videos drehen, Podcasts machen, kannst du eigentlich mit dieser Idee kommen. Mhm. Und dann ist der Schwerpunkt in deinem Praktikum, kannst du eigentlich selber setzen. Mhm. Das finde ich eigentlich mega cool. Und bei uns können auch, gerade im Bereich Licht- und Tontechnik, Interessierte vorbeikommen. Die sind das als Praktikantinnen, laufen die mit unseren Leuten mit. Und das ist wie das Ziel, dass sie eigentlich nach einer gewissen Zeit, wenn sie viel auch mitgearbeitet haben, dass sie wie Veranstaltungen selber können begleiten können. Mhm. Das ist wie so ein Einstiegsdrogen. Oder auch in der Gastronomie, dass man mitschaffen im Barteam, ein bisschen Nebenjob hat, sein Studium kann mitfinanzieren und dann auch erste Erfahrungen sammeln. Mhm. Und unser Anspruch ist eigentlich wie so bei all diesen Funktionen, dass wenn die jungen Leute bei uns eigentlich anfangen, ist es mega cool für uns, wenn sie wieder gehen. Und zwar dann irgendwo Fuss fassen, zum Beispiel in der Schüre oder im Neubad oder in einem Gastrobetrieb. Andere wären irgendwie mega traurig, dass sie weitergehen. Und wir finden, hey, super, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Mhm. Wir tun quasi wie ein Pool von jungen Leuten ausbilden. Und mit dem Ziel, dass sie nachher an einem anderen Ort können Fuss fassen. Mhm.
Der Silvio Zeder war ja auch im Podcast gewesen, und das war ja sein Werdegang, gewesen, auch bis 3000 nachher schlussendlich zu der Schür.
Genau, auch der Turi, der jetzt Booker ist in der Schür, der war eigentlich auch lange Programmgruppe gewesen, im Treibhaus. Nachher hat er den Zivi gemacht und so über ein paar Gespräche und so ist er dann nachher natürlich auch in der Schür gelandet. Und es ist mega cool, das ist mega schön in diesen verschiedenen Funktionen, wenn es dann so weitergeht.
Wie viele Leute sind jetzt im Treibhaus angestellt oder machen Praktik oder gehört zu einer Programmgruppe? Weißt du das?
Ja, es ist mega schwierig eben abzugrenzen, wer ist jetzt gehört zu wem, aber ich würde sagen, so im Kernteam sind wir rund 10 Leute, dann hat es etwa 10 Leute im Barteam, etwa 10, 15 Leute im Ton- und Technikteam. Wir haben ja auch noch Bandräume, ich finde, die gehören auch dazu, die dann manchmal auch selber Festivals organisieren oder gehen dort ein und aus. Also insgesamt alle, die mitwirken, auch alle Programmgruppen, das sind so etwa 20 im Moment, sind wir. Und mit den Grafikleuten, wir haben noch Grafikerinnen und Multimedia-Producerinnen. Und alles in allem, würde ich sagen, so zwischen 150 und 180 Mitwirkende.
Das ist nur viel, ne?
Ja, genau.
Das Treibhaus ist, also das hat einen Auftrag von der Stadt Luzern.
Ja, ein Auftrag, aber es gehört auch zu der Stadt Luzern. Mhm. Also sprich, wir würde sagen 60-70% von unserem Budget selber erwirtschaften und dann haben wir wie so einen Defizitbetrag von der Stadt, den wir machen dürfen, wo unser Budget einfließt.
Also ist das ein fixer Betrag, den wir pro Jahr, oder ist das quasi wie eine Defizitgarantie, wenn er nicht rauskommt, wird das Defizit übernommen von der Stadt Luzern?
Ja, es ist ein fixer Defizit. Genau,
das also, wenn ihr kein Defizit macht, bekommt ihr auch kein Geld über.
Ja, aber es ist nicht möglich, kein Defizit zu machen, so wie wir aufgestellt sind. Wir haben natürlich im Vergleich zu anderen, also zum Beispiel zu der Schüre, haben wir natürlich enorme personelle Ressourcen. Wo wir aber auch einstecken müssen, damit wir die Jugendlichen begleiten können, dass wir die on the job ausbilden können. Das ist wie mit der Schüre arbeiten. Profis bei uns sind Menschen, die irgendwie erst die Berufserfahrungen sammeln. Und das ist ganz etwas anderes. Also unser Defizitbeitrag ist seit Jahren eigentlich gleich. Das sind rund 1,5 Millionen Franken von der Stadt Luzern. Genau. Und das Schöne ist, also wenn wir da, oder wenn wir irgendwie, wenn wir ein bisschen besser geschafft haben Ende Jahr, dann können wir irgendwie uns auch mal, können wir gerade so Umbauprojekte auch vorantreiben, wo man sonst im politischen Prozess manchmal irgendwie jahrelang im Voraus muss planen, wenn man es irgendwo in ein Budget muss tun, aber wenn wir gerade die Situation haben, wenn halt unsere uralten Kühlschränke in der Küche aussteigen,
dann kann man nicht 3 Jahre warten.
Ja, genau. Und das haben wir jetzt auch zum Beispiel in der Corona-Zeit, haben wir das halt vorgezogen und haben dann dort irgendwie Kühlzellen eingebaut oder ja, Stege gebaut zum Theaterpavillon, um unsere Häuser näher bringen. Und zu derigen Sachen, wo man halt irgendwie Ende Jahr dann schaut, dass wir dortige Projekte können auch umsetzen
können. Ich finde es allgemein, also wir haben ja auch ein bisschen mit unserem Veranstaltungsverein ein bisschen Erfahrung gesammelt im Konzert veranstalten und organisieren. Und wir finden es immer extrem schwierig, einen Anlass zu organisieren, der finanziell lukrativ ist. Wir haben halt meistens Pech, dass wir nicht auch noch an der Bar mitverdienen können, aber nur durch die Veranstaltung selber, Konzertveranstaltung und Eintrittspreise, das weiss ich nicht, wie man das machen könnte, dass man dort nicht ins Defizit reinläuft. Und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, es wird irgendwie, also zumindest bei uns, je länger das Festival gelaufen ist, immer schlechter gelaufen. Mhm. Vielleicht liegt es auch an der Programmierung und am Festival selber, aber vielleicht auch das Interesse der Leute. Nimmst du die Entwicklung auch wahr oder funktioniert es eigentlich immer noch super im Treibhaus mit Konzertveranstaltungen? Oder merkt ihr, dass ihr andere Events mitmachen, damit das Geld irgendwie reinkommt? Oder wie ist das?
Ja, gell, also das ist halt auch noch speziell am Treibhaus, wir andere Events machen. Wir machen ja die Events nicht. Wir tun die Bedürfnisse, die Jugendlichen aufnehmen, also was die Jugendlichen machen wollen, findet im Treibhaus statt. Und darum haben wir ja so einen hohen Defizitbeitrag von der Stadt, dass genau diese Ideen können umgesetzt werden können und dass man dort irgendwie vielleicht auch Nischen kann abdecken oder in Trends kann irgendwie, mitmachen kann. Aber ohne Gastronomie wäre unser Budget natürlich... Also man bräuchte mir viel mehr Defizitbeitrag. Und das ist auch da, wenn man sich, also man kann sich auch als Externe, also wie auch ihr, ihr habt euch auch mal als Externe wie uns eingemietet mit der Worst Bands. Und das ist halt wirklich, ja, dann kannst du wirklich rein mit der Ticketeinnahme, musst du schon ein wahnsinniges Programm auf die Beine stellen. Ja. Und dich auch entsprechend dann vielleicht auch kostet, oder dass irgendwie überhaupt rauskommst. Aber wirklich Geld verdienen, glaube ich, kannst du heutzutage, gerade in so einer Grössenordnung, ist es mega schwierig. Mhm. Dann musst du wirklich gerade so halt wirklich ganz grosse Konzerte und Acts bringen, dass du dort irgendwie einigermaßen rauskommst, wo du weißt garantiert, dass du es wird ausverkauft sein.
Wenn jetzt jemand Treibhaus nicht kennt, dann klingt das so, als wäre das einfach jetzt sind dann 16-jährige Teenies, die gehe ich nicht an, aber ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wie viel auch ältere Leute, das trotzdem ins Treibhaus gehen. Ist das auch gewollt so, dass es ein Begegnungsort ist zwischen jung und etwas weniger jung? Oder ist das per Zufall durch das Quartier? Oder wie ist das? Wie kommt das zustande?
Ja, primär also ist es wirklich das Treibhaus ein Jugendkulturhaus und das heisst, dort soll die Kultur und das Programm stattfinden, wo dieser Zielgruppe gefragt ist. Aber durch das, dass wir quasi auch wie ein Dienstleistungsbetrieb sind, also gerade mit der Gastronomie, sind natürlich alle willkommen. Also unsere Jugendlichen im Service oder junge Köche in der Küche, die können natürlich alle bedienen und alle begeistern. Und ich finde gerade so die gegenseitige Inspiration mega schön und mega toll. Ja, für die einen ist vielleicht Stundenmenge, ist wirklich, wenn ich gerade neue Leute begegne, aus dem Treibhaus kennen und die sind irgendwie, keine Ahnung, 20 oder so, sagen sie, ah ja, also früher bin ich auch im Treibhaus gewesen. Ich sage, früher, also du bist 20. Ja. Und also, es kommt ein bisschen darauf ab, wie du den Zugang zum Treibhaus hast. Also wenn du irgendwie so über Teenie-Partys ins Treibhaus gekommen bist, bist du vielleicht nur an diesen Teenie-Partys im Treibhaus gewesen und hast das Gefühl, das Treibhaus ist ein Teenie-Party-Ort. Aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir wieder den Maeve mit Tumbleweed, wenn du irgendwie halt das Stoner Rock Konzert ins Treibhaus gekommen bist, dann hast du eigentlich nichts von diesen Teenie-Partys mitbekommen, weil das ja, die sind sicher nicht am gleichen Abend dort. Und darum ist es mega schön, dass eigentlich das Haus für alle da kann sein. Primär aber von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemacht und programmiert. Und das sind auch die Leute, die im Betrieb mitarbeiten. Aber ich finde es auch gerade so wichtig, dass unsere Nachbarn mal an einem Spieleabend vorbeikommen oder an einem Gastroabend oder...
Genau, also Gastronomie ist ja auch, man kann zu Mittag essen im Treibhaus. Merkt ihr dort, dass Leute vielleicht von der Emmy überkommen, gehen zum Mittagessen? So?
Ja, also das Mittagessen ist wirklich wahnsinnig. Dort haben wir wirklich Kantischüler bis zum Rektor. Emmy, VBL, CSS, wirklich total gemischt. Mhm. Also wirklich so Altersspanne von irgendwie 14 bis 80. Mhm. Mega schön.
Ich finde es ein bisschen schade, dass ich selber, wo das Tribus aufgegangen ist, bin ich auch gerade bei diesem Alter gewesen. Also ich weiss, dass ich meine Jungbürger-Feier im Tribus hatte.
Ist immer noch so.
Ja, genau. Und ich weiss, dass dort viele Teachers gespielt haben und mit dem Deville auf der Bühne. Das weiss ich noch. Aber das ist so in meiner Erinnerung etwa die erste Begegnung mit dem Tribus gewesen. Mhm. Aber da bin ich halt dann doch auch schon eben 18, 19 gewesen. Und nachher dann erst wieder ein bisschen später, so ein bisschen anfangs 20. Also ich habe es irgendwie voll verpasst selber, mich auch aktiv zu engagieren im Treibhaus. Mhm. Das finde ich jetzt im Nachhinein fast ein bisschen schade.
Ja, gell, ich auch. Ja. Also, als ich jugendlich war, also ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich hatte so einen Spielplatz wie das Treibhaus, mhm. Das wäre genau mein Ding gewesen. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Mhm. Wobei, mich wäre wahrscheinlich eher im Werkhof dann noch gelandet damals. Aber ja, das finde ich manchmal auch eine Schwierigkeit. Oder? Man weiss es manchmal auch gar nicht, was überhaupt alles möglich ist. Wie kannst du das kommunizieren? Einfach. Vielleicht kannst du uns da mal helfen.
Ja, ich denke, schau jetzt.
Mega gut.
Ja, aber es wäre eigentlich meine nächste Frage. Möchtet ihr auch aktiv, also, oder möchtet ihr Werbung in den Schulen, bei den Kids? Heisst, geht ihm fast Treibhaus oder läuft das so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda zu denen, die das nicht interessiert?
Immer so ein bisschen phasenweise. Meistens schon Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir können auch, von der Kapazität her, ist es halt auch so, dass man manchmal auch gar nicht mehr zum Beispiel Programmgruppen könnt aufnehmen. Also jetzt ist gerade halt Corona-Loch und wir wissen gar nicht, wie ein Programm und wie es weitergeht. Aber sonst so im regulären Betrieb, in den letzten, also seit ich dort bin, sind wir schon wirklich recht ausgebucht, auch vom Programm her. Wo, ja, das ist ein bisschen die Frage, oder? Wenn du jetzt noch mehr aktiv würdest, Werbung machen, gut, dann kannst du vielleicht Publikum generieren, aber wenn du wirklich Jugendliche wollen, Programm machen und dann haben sie Lust und dann müssen sie irgendwie ein halbes Jahr oder drei, vier Jahre irgendwie von einem Datum warten, ist auch nicht so cool. Aber ich habe so das Gefühl, so gerade so die ganze Corona-Krise und jetzt, wo wir plötzlich halt wieder sehr viele Programmlöcher haben, ist wie auch so ein bisschen die Chance, dass man vielleicht das Programmgruppengefäß, so ein bisschen das Commitment, das man eigentlich abgeben muss, vielleicht ein bisschen mal überdenkt und ich bin überzeugt, da werden vielleicht auch andere Mitmachmöglichkeiten entstehen. Das ist eigentlich das, was mich auch so ein bisschen motiviert, jetzt in dieser eher schwierigen Situation dann auch in der Zukunft, dass sich das Treibhaus vielleicht auch durch das wieder ein bisschen verändern kann.
Schwierige Situation hat es wahrscheinlich auch ab und zu mal gegeben. Ich nehme an, wo dann die ganze Überbauung gekommen ist mit der Emmy und so. Weiss ich auch noch, dass zumindest in den Medien das auch aufgegriffen wurde, dass es teilweise auch Konflikte gegeben hat mit Anwohnern und Lärmbeschwerden und so weiter. Hat sich das mittlerweile eigentlich völlig geklärt? Oder ist das immer noch ein Problem, die Nähe zu der Nachbarschaft?
Nein, also Stand heute und seit ich dort bin, ist es eigentlich ein sehr guter Austausch mit der Nachbarschaft. Man hat das wirklich sehr intensiviert. Man hat so Gefäße geschaffen mit Delegierten von der Überbauung. Wenn es irgendwie ein Problem gibt, dass die Nachbarschaft zuerst zu den Delegierten geht und die dann Kontakt mit uns aufnimmt. Und wir geben uns sehr fest Mühe, dass wir also gerade so Nachtruhestörungen, so die Zeiten einhalten, dass wir wirklich auch, halt, wenn eine Party am Morgen um 4 Uhr fertig ist und du bist noch am Aufräumen, dass du halt bis am Morgen um 6 Uhr noch die Strasse gehst, putzen. Ich glaube, da ist wie so ein bisschen beidseitig so der Respekt und das Tolerieren oder Akzeptieren miteinander gehen, mega wichtig. Aber das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe halt von der Leitung, so die Vernetzung gegen aussen, Vernetzung Nachbarschaft, Vernetzung innerhalb von der Stadt. Das sind alles so ein bisschen Aufgaben, die man eigentlich im Betrieb ja gar nicht sieht oder kann wahrnehmen. Aber das ist mega wichtig, so, dass man überall gut auskommt und aktiv kommunizieren und Probleme frühzeitig kann erkennen. Und das läuft eigentlich mittlerweile sehr gut. Also wir haben auch zum Beispiel eins im Jahr, wo wir unsere Nachbarn aktiv einladen, eigentlich seit Jahren, zum Nachtessen, quasi das Treibhaus exklusiv reingehört. Und das schätzen sie enorm. Und ich glaube, das ist so, dass auch die Herzlichkeit und das Miteinander, und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Und jetzt dieses Jahr ist es sowieso ein spezielles Jahr. Kannst du erzählen, wie das 2020, was das mit dem Treibhaus macht?
Ja, die Frage ist, also, was macht das mit dem Treibhaus oder was macht das mit den Leuten, die im Treibhaus ein- und ausgehen? Mhm. Das sind wie so ein bisschen die zwei so Perspektiven. Aber ja, eben, wir haben uns immer wieder müssen so ein bisschen neu erfinden, so die Unsicherheit. Jetzt gerade, wenn ich irgendwie zurückdenke, so die Lockdown-Zeiten oder so Februar um März, dort war es halt sehr, sehr anstrengend auch gewesen, so die Planungsunsicherheit zu haben. Einerseits vom Programm, andererseits haben wir wie auch eine soziale Verantwortung, auch die Leute, die eigentlich im Treibhaus auch arbeiten und zum Beispiel auch ihr Studium mitfinanzieren und dann die plötzlich keinen Job mehr haben oder weniger können arbeiten. Und das geht von der Gastro bis irgendwie im Grafikpool, wo wir Aufträge vergeben an junge Grafikerinnen und Grafiker, wenn dann halt keine Aufträge rum sind. Mhm. Ist das schon noch schwierig. Und aber ich glaube, es hat so mit uns gemacht, dass wir glaube jetzt wirklich auch aktiv so unsere Strukturen überdenken und uns kritisch hinterfragen, ist so die letzten 16 Jahre, wo wir eben so mit dem Programmgruppengefäß Ding gefahren sind, ist das noch zeitgemäss heutzutage, wo wir auch so ein bisschen, wo die Jugendlichen spüren, sind sie eigentlich eher so ein bisschen, wenn sie sich nicht so committen, längerfristig, oder? Also das könnte man eigentlich können alle auch also vom privaten Umfeld. So für ein Projekt kann man sich begeistern, aber nicht irgendwie, boah, willst du irgendwie 3 Jahre lang regelmäßig etwas machen? Das ist so, ja. Und ich glaube, das ist immer, sind teilweise immer noch so ein bisschen in der Zeit, wo das Treibhaus aufgebaut worden ist. Und das ist spannend eigentlich, was das macht, dass wir da vielleicht auch ein bisschen andere Gefäße können jetzt irgendwie entwickeln und machen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch gemacht. Wir haben jetzt einen Monat zu im Treibhaus und sie haben jetzt eigentlich selber im Team so wie Gefäße entwickelt, wo wie so das Ziel wäre, die haben wir jetzt eigentlich wie selber programmiert und mit möglichst vielen im Haus umgesetzt, um den Jugendlichen auch zu sagen, hey, auch trotz Corona könnt ihr irgendetwas machen. Ihr könnt einfach einmal mitmachen, ihr könnt irgendwie das übernehmen oder ich könnte ganz etwas anderes machen, dass man irgendwie wie so vielleicht ein mit gutem Beispiel vorangeht und ein paar Ideen droppt und mal schauen, was passiert, irgendwie, wenn man so ein paar ja, irgendwie Pflänzchen mal setzt. Mhm.
Andere Betriebe haben den Lockdown oder die Zeit, die sie eher ein bisschen weniger zu haben, auch genutzt, um Umbauten zu machen. Die Schür bietet jetzt die Schür an als Probelokal und für andere Sachen. Gibt es da auch noch sonst Sachen, wo ihr neue Konzepte oder neue Alternativmöglichkeiten in dieser Zeit, die ihr jetzt macht?
Also Umbau war auch ein mega Thema mit der ganzen
Garten. Sorry, ich habe das Gefühl, ich baue jemanden immer um.
Ja, also, ja, wir haben den ganzen Garten eigentlich umgebaut, die ganze Einzäunung neu gemacht, eben die Küche Umbau, ganz, also auch innen dran, Wände angemalt, neu so dekoriert, ganz, ganz viele Sachen gemacht. Und ja, also aber die Schüre ist in dieser Lage, dass sie eigentlich so den Betrieb natürlich nicht können aufrechterhalten können. Was mega cool ist, was sie jetzt anbietet, wo wir natürlich auch aktiv unseren Bands und unseren Leuten kommunizieren. Wir sind da ein bisschen anders aufgestellt, dass wir zum Glück die Stadt Luzern ja im Rücken haben. Und unser Ziel ist eigentlich, möglichst offen zu haben, damit wir einen Begegnungsort auch können bieten. Und eben, ich glaube, im Moment ist es so, das Neuerfinden mit Format und wo vielleicht wie so die Esskultur im Moment auch so ein bisschen im Zentrum ist, dass wir irgendwie den Jugendlichen irgendein Erlebnis irgendwie und gesundes und feines Essen irgendwie mitgeben können. Weil das ist wie so das einzige Format, das funktioniert. 4 Leute hocken an einem Tisch und bewegen sich nicht. Also, außer zum wo wir irgendwie so probieren, so ein bisschen halt durch gastronomische Events, Reisen, neue Gefäße auszuprobieren, wo vielleicht auch gerade so unser Küchenteam auch mal sich ein bisschen anders irgendwie präsentieren und Sachen ausprobieren. Oder eben Aktivistinnen und Aktivisten, die mal Lust haben, irgendwie mitzuhelfen in der Küche, dass sie irgendwie jetzt da können so ein bisschen die Chance ergreifen.
Wie findet ein Austausch unter den Konzerthäusern statt, in Luzern? Also ich denke, so Südpol, Schür, Treibhaus, Sädel, was gibt es noch?
Genau, also es sind eigentlich die früheren Luli-Clubs. Weißt du, hast du Luli noch gekannt, die App? Genau, die haben wir ja wir vier begraben vor, wann ist das, ein Jahr, zwei, weil die App nicht mehr zu können weiterbetrieben werden. Und wir haben eigentlich einen regelmäßigen Austausch. Sie haben die letzten 2 Mal über Zoom stattgefunden und sonst schauen wir, dass wir ab und zu irgendwie das Feierabendbier oder das Mittag zusammen essen. Das finde ich mega wertvoll. Ja.
Jetzt haben wir recht lange über das Treibhaus geredet. Was mich noch würde interessieren, ist, wie bist du überhaupt zu einem Treibhaus gekommen? Aber ich habe, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet. Ich habe noch auf deiner Website kulturkopf.ch geschaut. Und dort hat es eine riesige Liste von allen Sachen, die du schon gemacht hast, die dich dann irgendwie dort hingeführt haben, wo du jetzt bist. Ich fände es schön, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern du könntest erklären, was hast du gemacht, dass du jetzt dort bist, wo du bist. Mhm. Und was dich gemacht hat zu der Person, wo du jetzt bist.
Mhm. Das ist wie die Frage, die man anfängt, aber ich fange einfach irgendwie am Schluss an. Wie ich im Treibhaus gelandet bin. Ich bin eigentlich im Treibhaus gelandet über ein extrem gescheitertes Projekt. Ich habe mich irgendwie vor 19 Jahren selbstständig gemacht, auch mit Kulturkopf GmbH. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich irgendwie wie... Ich hatte vorher einfach ein paar Chefs, die mich einfach mega genervt haben. Ich habe gefunden, die haben immer irgendwie völlig die falschen Entscheidungen getroffen oder es war irgendwie mega schräg. Und dann habe ich gefunden, hey, ich mache es einfach besser. Und habe mich dann wie so, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen oder so selbstständig gemacht. Würde ich glaube jetzt mit dieser Erfahrung auch nicht mehr machen, aber es ist mega gut, nicht? Wenn man... Ja, nein, ich glaube, umso älter man ist oder wird und umso mehr Erfahrung dass man hat, hat man irgendwie wie so fast ein bisschen zu viel im Rucksack und das könnte passieren und da und Sicherheit und wenn man irgendwie einfach wie so das macht, ist es super cool und dann hat man ja wie die Erfahrungen auch noch nicht. Und darum eigentlich super, wenn man einfach gar nicht zu viel überlegt und einfach mal quasi seiner Passion folgt. Also ich würde es immer wieder machen, aber wäre vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtiger. Oder, ja, aber auf jeden Fall, innerhalb von der Selbstständigkeit habe ich dann irgendwie den Theaterpavillon, der vis-à-vis ist vom Treibhaus, gemietet für ein Theater, für eine Theaterproduktion. Und ja, ich war eigentlich in der Musik daheim vorher und mit Theater hatte ich eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Aber ich dachte, ja, ich bin jetzt selbstständig oder Kulturkopf GmbH, ich kann ja alles irgendwie organisieren und finanzieren. Und das war überhaupt nicht so gewesen. Also Theater habe ich mir recht so ein bisschen die Hände ausgebissen, weil du musst halt wirklich irgendwie voll auch in dieser Szene sein, du musst Leute können, du musst wissen, wie es funktioniert. Und das habe ich halt nicht, aber ich habe es gemeint. Also auch nicht schlecht ist schlussendlich für das Treibhaus. Auf jeden Fall hatte ich dann den Theaterpavillon gemietet und das Projekt konnte nicht durchgeführt werden. Und der Pavillon,
warum nicht?
Ja, weil die Finanzierung völlig gescheitert ist. Also das wirklich nicht annähernd können finanzieren. Und dann haben wir den Theaterpavillon gleich gemietet und haben so gefunden, ja, eigentlich ist ja cool, wir haben das gemietet, wir könnten doch eigentlich wie selber ein Projekt machen. Und ich habe zu dieser Zeit ein Buch gelesen, das hätte ich auch mitnehmen können. Aber das Problem ist, ich finde es nicht mehr, das Buch. Das habe ich ausgelehnt, ich finde es nicht mehr. Das heisst «Das Geschlecht der Seele». Das ist ein Bilderband, wo Menschen porträtiert sind, wo sich in einer Transition befindet oder die schon durch haben. Und ein mega, mega schönes Buch. Und ich habe gefunden, wir könnten da irgendwie eine Lesung machen im Theaterpavillon von diesem Buch, weil das ist gerade dort so rausgekommen. Und dann haben wir wie so ein bisschen über den Tellerrand geschaut und so ein bisschen geschaut, ja, was passiert eigentlich im Treibhaus. Das ist ja gerade nebenzu. Wir könnten da eigentlich, wenn wir schon etwas möchten, etwas Größeres machen. Und dann dort gesehen, dass eigentlich so ein queerer Anlass stattfindet von Kopfkino. Das war damals eine Programmgruppe im Treibhaus. Und die haben Konzerte und Partys gemacht so für LGBTQI+-Community. Dann haben wir mit ihnen Kontakt aufgenommen, unsere Idee erzählt und das hat mega gut gepasst. Und dann haben wir gefunden, ja cool, mache ich doch irgendwie einfach gerade zusammen etwas. Und ja, mache ich gerade 3 Tage. Und wir machen gerade irgendwie Konzert und Kino, Brunch, Lesung. Wir machen dann gerade irgendwie so einen riesen Kulturanlass, wo irgendwie alles so drin Platz hat. Und das ist dann ein riesen Erfolg geworden.
Wie hat das geheißen? Hat das einen Namen gehabt?
Ja, damals haben wir einfach, weil Kopfkino ist das gewesen, und Kulturkopf, dann haben wir gesagt Kulturkopfkino. Und daraus ist nachher eigentlich Queer Office entstanden. Das ist ein queerer Kulturverein in Luzern, wo wir dann eigentlich ja, einfach den Namen geändert haben und initiiert haben. Und den gibt es eigentlich immer noch, einfach nicht mit den gleichen Leuten. Und die haben zum Beispiel im Neubad immer am Dienstag einen Treff. Genau, wir haben dann auch so für das Pink Panorama, das lesbisch-schwule Filmfestival in Luzern, haben wir auch mal irgendwie Party geschmissen in der Jazzkantine. Wir haben ganz viele so verschiedene Anlässe gemacht, teilweise nur Party, teilweise wirklich immer so Kunst, Kultur, Theater, Diskussionen, so ein bisschen politische Beeinflussung auch bei Abstimmungen, wo wir dann eigentlich so durch die Zusammenarbeit, durch das gescheiterte Projekt, dann sich so gebildet hat. Und dann ja, echt bin ich durch das ins Treibhaus gekommen. Eigentlich das Treibhaus vorher nicht so kennt. Ich bin dann als Landei recht lang. Habe ich
Wo bist du aufgewachsen?
In Wollhausen.
In Wollhausen?
Ja.
Okay. Das ist mein Heimatort.
Das ist mein Heimatort, okay. Ja, ich bin irgendwie früher eher so ja, in der Schür unterwegs oder im ABC-Mix, wo es noch,
ja,
noch
genau. Kino
bin ich immer an Konzerte gegangen.
Jetzt hast du auch noch ein paar coole Konzerte alle gegeben im ABC.
Voll, super cool, ja. Ort gesehen, mega schön. Also ich habe es mega schön gefunden, in diesem Kino-Ding. Und dort irgendwie vielleicht so, du hast ja gefragt, wie ich dort hergekommen bin. Und jetzt bin ich eigentlich wie so fast am Schluss, wie bin ich zum Treibhaus gekommen, eigentlich am Anfang. Wie bin ich eigentlich so in die Musik- und Kultur-Ding eingeritscht und das hat eigentlich so bei mir angefangen. Ich habe mit 12, 13, 14 habe ich eine Spiegelreflexkamera gefunden im Estrich von meinen Eltern. Und habe nachher irgendwie auch wie so eine Passion entdeckt fürs Fotografieren. Und bin dann mega Fan gewesen, so von so Schweizer Bands, also vor allem von einer. Ich war fast ein bisschen besessen gewesen, von Core 22. Ich weiß nicht, ob die kennst, so eine Band von Lausanne, so eine Rockband von Lausanne. Gibt es aber nicht mehr. Und da bin ich irgendwie so durchs Fotografieren eigentlich zu Konzertfotografie gekommen. Und da bin ich irgendwie so wahrscheinlich als jüngste damals Konzertfotografin in der Schweiz, bin ich so mit 14, 15, bin ich irgendwie eben jedes Wochenende ABC-Mix und Schür und ich habe für Gampel und
also hochoffiziell oder bist
du etwas offiziell? Nein, ich bin einmal für Bands gegangen oder für Veranstalter oder für Gurten oder für
aber
überall.
Können wir nicht noch schnell bleiben?
Ja, bin ich fotografieren. Genau.
Also ich meine, das ist eigentlich aber auch noch cool von diesen Bands, den Veranstalter. Ich meine, wenn du als 12-jähriges Mädchen kommt mit der Kamera, dann
Ich bin schon ein bisschen älter als 12. Also, dort habe ich es einfach entdeckt.
Dann denkst du wahrscheinlich schon so ein bisschen herzig, aber...
Ja, das war vielleicht am Anfang mein Bonus. Also ich konnte, weißt du, einfach so frech angefragt oder einfach ohne mir Gedanken zu machen. Und irgendwie habe ich dann dort überall immer gehen. Und und bin dort wirklich so in die völlig passioniert mit der Fotografie. Ich habe dort vielleicht wie eben ich so... ein bisschen meine eigene Identität gesucht und das vielleicht wie so in dieser Ausdrucksform, so in dem Setting von Kultur, von Musik zu sein, aber irgendwie wie eine sinnvolle Funktion zu haben. Und auch können gratis an Konzert gehen, weil du hast ja kein Geld.
Ja, hast ja kein Geld, ja.
Genau. ist für mich so wie ein Welt auf und das ist wie so der Stein, wo irgendwie, oder so der Pflock, der eingeschlagen worden ist, ist eigentlich über die Fotografie gewesen. Ja, und aber ich war so recht besessen von Core 22 und ich bin, glaube wirklich, das habe ich erst später gemerkt, so nach meinem Coming-out oder inneren Coming-out, ich bin, glaube wirklich mega verliebt in die Sängerin. Das ist für mich wie so... Ja,
aber das ist dir dann noch nicht bewusst gewesen?
Ja, nein, also jetzt im Nachhinein, ich bin nicht mega scruppy gewesen und ich bin dann irgendwie überall nachgereist und wahrscheinlich mega nervig auch, weißt du, so ein kleines besessenes Mädchen, das irgendwie die mittelmässigen Fotografier irgendwie abdrücken mega lustig. Aber ich bin, glaube ja, also dort eben wie so ein Vorbild gesehen, glaube auf der Bühne, an der Frau, oder? Ich meine, in der Schweizer Musikszene gibt es auch noch nicht, immer noch nicht, fast 20 Jahre später noch nicht so viele Frauen an der Front. Und ich bin einfach so begeistert gesehen und hat dann wahrscheinlich dort wie auch so ein bisschen so eben mein inneres Coming-out, was ich vielleicht langsam hat, so ein bisschen von Bildern, wo ich nicht so eine Begeisterung für irgendwie männliche Musiker oder so können, machen oder bilden.
Und dann?
Ja, und dann? Ja, dann habe ich aber, also dann bin ich irgendwie mal auf Lausanne gegangen, so nach der Schulzeit, weil ich habe mich irgendwie wie so in der Jugendzeit auch nicht so wohl gefühlt in meinem Körper. Und so, ich habe wie gemerkt, ich bin vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann es nicht beschreiben, was es ist. Also wieso bin ich anders oder wieso fühle ich mich nicht so wohl. Dann bin ich mal irgendwie so ein Operjahr in Lausanne, hat mir dort ein bisschen zu Hause gelassen.
Hat es vielleicht, ich sage jetzt eher ein bisschen eine ländlichere Region wie Wollhausen, das vielleicht auch nicht grad, also wahrscheinlich noch schwieriger gemacht? Man merkt irgendwie, ich bin nicht so, wie die Gesellschaft sonst das Gefühl hätte, ich müsste sein.
Voll.
Und wahrscheinlich auch, vielleicht auch eher ein bisschen zurückweisender reagiert das vielleicht in einer Stadt wie Luzern oder so, oder wie ist das?
Ja, aber weißt, ich habe das Gefühl, so mit diesen Vorbilderrollen oder mit dieser Sichtbarkeit, das hat, ich meine, ich habe wahrscheinlich mega lange gar nicht gewusst, dass es lesbische, schwule, transbinäre oder bisexuelle oder was auch immer anders sexuelle Menschen gibt. auf der Welt. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, und da sind wir jetzt schon beim Trash-TV, früher hat es ja so ganz viele Serien gegeben, unter anderem «Verbotene Liebe».
Oh ja, das kenne ich. Genau. Meine Schwester hat das immer geschaut.
Ja, ja. Also da haben natürlich auch wirklich sehr viele Leute geschaut. Ja. Und dort weiss ich noch, dort ist so mir der Groschen runter, wo ich, dort hat es mal ein lesbisches Pärchen gegeben. Eine, die hat Carla geheißen, ich weiss immer noch, wie es aussieht. Und die haben sich irgendwie geküsst im Fernsehen, also in dieser Serie. Und ich so, oh mein Gott, das gibt's. Und ich habe das irgendwie, ich habe das noch auf Videokassetten aufgenommen und es immer wieder geschaut und irgendwie fand, hey, wow, also wahnsinnig. Und ich habe niemand gekannt, der irgendwie so ist. Und ich habe das irgendwie so in eine Ecke da und verdrängt, dass es das überhaupt könnte geben oder dass es etwas mit mir könnte zu tun haben. Und dann lustigerweise eben, dann sehr schnell gemacht, dann eben welche Lehre und dann bin ich nach der Lehre auf Biel gegangen und habe dort in einer Ideenfabrik bei Brainstore angefangen. Und das ist ein mega so kreativer Haufen. Von der ganzen Schweiz sind dort irgendwie kreative Leute zusammengekommen. Und dort hatte ich das erste Mal irgendwie in meinem Umfeld einen Chef, der irgendwie schwul war und eine Arbeitskollegin, die mit einer Frau zusammen war. Und ich meine, oh mein Gott, als Landei von Wollhausen habe ich das irgendwie mega, also nebst dem kreativen Umfeld, einfach sehr inspirierend und irgendwie so, sind für mich so Menschen sichtbar geworden. Und dann hat mich dort mal eine Arbeitskollegin irgendwie darauf angesprochen und mich so gefragt, du, Garin, hast eigentlich du keine Freundin? Und dann bin ich so schockiert, ich so, oh mein Gott, wieso komme ich jetzt darauf, dass ich eine Freundin könnte haben? Mhm. Ich bin ja gar nicht lesbisch, oder so. Und das war bei mir dann so, okay, also die sieht mich oder die liest mich jetzt vielleicht so, oder irgendwie, vielleicht spürt sie ja irgendwie Vibes, oder keine Ahnung. Und durch das, durch die räumliche Distanz und durch das irgendwie kreative Umfeld und alle sind irgendwie völlig selbstverständlich mit dem Umgang, und es war kein Thema gewesen, habe ich dann wie so langsam so mein inneres Coming-out gehabt und irgendwie so ein bisschen mir langsam bewusst werden, dass ich ja, dass ich glaube auch nicht so quasi oder dass ich halt auch anders fühle und anders bin. Und eigentlich mega schön, denn so, wenn du das innere Coming-out hast, wenn wie so ein Knopf aufgeht, wo du dich plötzlich das erste Mal fährst, auf wohlfühlen in deinem Leben. Dass du dich irgendwie wie ich es gesagt habe, du hast nie so genau gewusst, was ist es. Und
das habe ich eben gerne fragen, wie alt bist du da?
Ja, da bin ich so beim inneren Coming-out Phase 1. Es hat wie zwei Phasen gegeben, bin ich vielleicht so mit 15, 16, habe ich so eben gerade so wie verbotene Liebe-mässig so ein bisschen gedacht, es könnte so etwas sein, aber ich tue es jetzt in die Schublade und ja, nie mehr irgendwie aufmachen. Und dann dort bei Brainstore bin ich so 19 gewesen.
Und das war Phase 1, was ist denn Phase 2 vom inneren Coming-out?
Ja, Phase 2
ist eben... Klär auf, was gibt es für verschiedene Phasen und wann haben wir
die? Es kann ja jeder die Phasen selber bestimmen. Aber für mich hat es einfach wie so zwei Schlüsselmomente gegeben. So erste, so verbotene Liebe, oh mein Gott, es gibt so. Und ich fühle mich quasi wie angesprochen, das löst etwas aus in mir und ich tue jetzt das irgendwie in die Schublade und ja, nie mehr aufmachen. Ich hatte dann auch einen Freund gehabt, also einen, der einzige und der erste und einzige Freund, den ich hatte. In dieser Zeit und habe ich gefunden, es ist alles gut, ich habe ja jetzt einen Freund, die Schublade zulassen. Und als ich in Biel in diesem Umfeld war, bin ich eigentlich immer noch mit ihm zusammen gewesen. Und dann hat das wie die Aussage sehr viel ausgelöst. Ich habe mich dann eben wie dann auch getrennt von ihm oder das getraut und dann irgendwie das erste Mal irgendwie eine Frau datet. Oder mich mal in dem geöffnet, dieser Möglichkeit. Und dann ist der wie so, dann vielleicht sogar so das drittes inneres Coming-out, wenn du irgendwie das erste Mal so, weiss ich noch, wenn ich irgendwie einer Frau näher gekommen bin, also körperliche Berührungen, das ist für mich irgendwie so etwas anderes gewesen. Das ist wie so, hey, ich bin irgendwie wie angekommen, es ist irgendwie, und das ist wie klar gewesen, okay, also ich habe mich vielleicht halt ein bisschen müssen verstecken, aber auch gar nicht gewusst, was es ist, was mit mir vielleicht los ist oder anders könnte sein. Und dann wie so, ich bin irgendwie eigentlich normal, also ist alles gut und ich glaube, ich werde glücklich und ich kann mich sein und muss mich nicht mehr verstellen. Und das ist mega schön.
Ich stelle mir das, ich kann mir nur versuchen vorzustellen, wie das jemand könnte sein. Ich stelle mir das sehr, also wirklich noch crazy vor, wenn du eigentlich, also vor allem wenn du dann einen Freund gehabt hast, obwohl du ja nicht also Männer wahrscheinlich nicht attraktiv gefunden hast in dem Fall, oder weißt du, so wie in einer anderen Rolle innen dann gsi bist für eine lange Zeit, Und dich hast du verstellen, dann stelle ich mir, das macht doch etwas mit deinem wahrscheinlich, oder?
Ja. Ja, weißt du, aber ich meine, zu dieser Zeit hat für mich das gestummen, weil ich das irgendwie wie so weggetan. Ich habe einfach gewusst, irgendetwas fehlt mir, aber ich habe es mega super gehabt mit ihm und er war ein mega toller Mensch. Aber es hat schon auch etwas mit mir ausgelöst. Also ich habe relativ lange eine Essstörung gehabt. Mhm. Und ich glaube, wirklich so ein bisschen im Nachhinein betrachtet, ist das wirklich wahrscheinlich das, unter anderem das irgendwie Unwohlsein, nicht wissen, was mit einem los ist, vielleicht irgendwie irgendwo so ein bisschen ein Ventil zu haben, für einen Druck abzulassen, wo ich jetzt wieder irgendwie zurückgespult oder vorgespult in der Rolle als Leiterin vom Treibhaus mega schön finde, kann ich irgendwie, oder können wir allen Jugendlichen Platz bieten. Wir haben zum Beispiel die Milchbar, es ist ein Jugendtreff für quasi anderssexuelle Menschen oder orientierte Menschen, können bieten, wo sie sich treffen können, wo sie irgendwie einen Safe Space haben. Das habe ich irgendwie alles nicht gehabt in Wollhausen, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt.
Und dort ist eine Frage, ist es nur in Wollhausen gewesen, oder ist es vielleicht allgemein auch in der Zeit noch gar nicht so weit gewesen? Oder
ich denke, so der ländliche Kontext, dass es nicht nur als Wollhausen als Dorf, das überhaupt nicht irgendwie schlecht machen oder so, aber der ländliche Kontext sicher, wo halt auch weniger kulturelles Angebot, weniger Möglichkeiten gibt. Und auch in der Zeit, oder? Eben vor 20 Jahren ist das noch ein bisschen anders gesehen und mega schön gibt es das jetzt. Und aber ich habe mich dann wirklich auch manche Jahre auch eingesetzt, so Verzichtbarkeit. Sei das jetzt mit Queer Office oder jetzt irgendwie in einer anderen Funktion im Hintergrund, zum Jugendlichen einen Platz anbieten, weil es so wichtig ist, also gerade mit Gesundheitsprävention, also Menschen mit einer anderen Orientierung oder Ausrichtung, die haben viel halt zu kämpfen, auch mit psychischen Problemen. Und das ist eigentlich alles wie nicht nötig, wenn wir eine offenere Gesellschaft hätten und auch den Raum und die Möglichkeiten bieten. Mhm. Das ist wie so ein bisschen der Erfahrungsschatz, den ich auch jetzt so ein bisschen weitergeben kann und profitieren davon oder dass andere könnten davon profitieren. Genau.
Und ist dann die Geschichte noch weitergegangen in Biel?
Ja. Also einfach habe dort irgendwie ich bin in Biel dann sowieso eben so wow, crazy, neue Welt und alles so super kreativ. Ich bin hoffnungslos überfordert gewesen. Ich hätte eigentlich dort ein Praktikum machen als Fotografin und bin irgendwie dann als Projektleiterin geändert. aber das habe ich gar nicht wollen. Ja, nein, aber ich wollte ja richtig Fotografie gehen und das hat es irgendwie dann gar nicht gegeben. Bin dann irgendwie halt so in die Organisationsschiene reingekommen und bin dort, glaube ich, auch das erste Mal so an meine Grenzen gekommen und habe dann gefunden, hey, gerade mit dem Coming-out auch noch, ich lasse irgendwie alles hinter mir und gehe auf Vancouver. Oder gehe reisen. Und schlussendlich bin ich dann einfach nach meiner Reise, wo geplant gewesen wäre, irgendwie 3 Monate reisen und irgendwie 2 Monate Sprachaufenthalt, bin ich dann halt wie fast 2 Jahre nicht mehr zurückgekommen. Und bin irgendwie, habe mich dort wie irgendwie können, meine Identität finden oder so meinen Weg gehen, ohne dass ich so mein Umfeld habe, wo mich vielleicht irgendwie vorher geprägt hat oder mich auch nicht so ganz können aus dieser Schachtel rauslassen. Und das war eine mega, mega wichtige, prägende Zeit in Vancouver. Ich habe dort irgendwie dann schlussendlich einen Job gefunden, ein Praktikum, einen Job, habe dort angefangen zu studieren. Und ja, bin dann aber irgendwie durch einen Todesfall in der Familie unter anderem dann wieder irgendwie relativ von heute auf morgen zurückgekommen in die Schweiz und bin jetzt seit etwa 11 Jahren, ein bisschen mehr, wieder da.
Wärst du ganz geblieben, wenn der Todesfall nicht gewesen wäre?
Ja, es hätte gut können sein, ja. Hätte gut können sein. Aber ich habe dort irgendwie meine eigentlich jetzige Partnerin kennengelernt. Was lustig ist, weil sie ist im Nachbarsdorf aufgewachsen von mir, aber wir haben uns dann in Vancouver kennengelernt.
Das ist lustig.
Genau. Und ja, sie hat quasi mich ausgespannt. Ich hatte eigentlich in Kanada auch eine Freundin gehabt, also 1,5 Jahre. Und wir haben uns dann die kennengelernt und alles so ein bisschen. Die Welt hat sich wieder sehr schnell gedreht und schlussendlich sind wir dann irgendwie zusammen wieder zurückgekommen.
Fast auch ein bisschen verbotene Liebe
voll.
Material.
Voll. Es ist wirklich super, super trashy.
Drama pur.
Mega. Du könntest wirklich einen Soap drehen.
Geil.
Ja. Aber ja, jetzt sind wir zusammen zurückgekommen und sind immer noch zusammen da.
Voll schön.
Genau. Happy End.
Happy End.
Genau.
Ich habe mir vorhin überlegt, ist man manchmal durch sein Umfeld irgendwie eingeschränkt im sich selber sein? Weil wenn du gesagt hast, du bist auf Vancouver und dann ohne dein Umfeld und so, hast du dort dann können deine Identität finden. Wird man eingeschränkt sonst vom Umfeld?
Kommt vielleicht ein bisschen aufs Umfeld drauf ab. Also ich habe das Gefühl, es kommt aufs Umfeld drauf ab. Also ich habe das wie so ein bisschen gebraucht, auch die räumliche Distanz vielleicht auch von der Familie zu haben, um sich selber auch finden, um nicht irgendwie gewissen Bilder entsprechen oder gewisse Bilder weiter zu füttern, wo man vielleicht auch sich nicht so wohl fühlt. Und so wie die, dass man können loslassen und sich selber finden, hat jetzt mir persönlich gut getan, aber ich denke, da hat ja jeder den Menschen in einen anderen Weg.
Ich habe vorher noch eine Notiz gemacht, wo du gesagt hast, dass... Wie hat die Band geheißen, wo du mega fängst?
Core 22.
Core 22. Yes. weil du gesagt hast, dann ist noch weniger als jetzt ist eine Frau auf der Bühne gewesen und das ist ein Vorbild gewesen. Ich habe gesehen, du engagierst dich auch bei Helvetia Rock. Oder hast dich zumindest engagiert. Bist du noch oder hast du?
Du noch.
kannst du noch kurz erklären, oder so lange wie du willst, was Helvetia Rockt genau ist?
Ja, Helvetia Rockt ist ein Verband oder ein Kollektiv oder ein Verein. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Rechtsform haben oder so, aber sie tun Frauen unterstützen im Musikbereich und sich einsetzen für Sichtbarkeit, für Anerkennung und politisch irgendwie wirken, dass auch Frauen mehr auf der Bühne präsent und sichtbar sind. Und gerade in dem Projekt, wo ich mich tue, noch so ein bisschen über das Treibhaus engagiere, ist Female Music Lab. Und dort geht es darum, dass man weiter Zugang für junge Mädchen und Frauen kann schaffen zu der elektronischen Musik. Weil gerade so Elektronik und so das Technische ist halt noch so ein bisschen, machen wir Schubladen auf, vielleicht eher etwas, wo Jungs anspricht und Frauen sich oder Mädchen sich nicht so zutrauen. Und da haben sie wie so ein Gefäß geschaffen und verschiedene Workshops, wo sie den Zugang sehr niederschwellig öffnen und Workshops und Kurse anbieten und auch vor allem mit Vorbildern können, vorausgehen. Und das finde ich eigentlich mega schön, also durch die Workshops, dass wir irgendwie zum Beispiel auch im Treibhaus dann Teilnehmerinnen haben, die dann im Treibhaus mal kommen, auflegen oder schon mehrmals auflegen oder jetzt in diesem Projekt eine andere Rolle haben. Und das sind halt wie Sichtbarkeit, Vorbildfunktionen. Und das löst extrem etwas aus und ist mega wichtig.
Wir kommen jetzt so ein bisschen langsam gegen Ende. haben wir bis dahin irgendetwas Wichtiges vergessen, was wir vorher im Vorgespräch besprochen haben? Wie geht es weiter? Was macht das Treibhaus in nächster Zeit? Ich nehme an, dass ihr irgendwie müsst schauen müsst, dass die Leute wieder ein bisschen kommen. Haben wir Pläne? Gibt es neue Veranstaltungen, die in nächster Zeit gehen? Also übrigens, der Podcast kommt etwa ein. 3 Wochen raus.
Okay, haben wir Weihnachtsferien.
Ja, genau.
Ja, also ganz ehrlich, was im Januar geht, dann ist schon mal ein bisschen wieder weit rausgedacht oder geplant, aber wir sind denke ich dort dran, jetzt, wir haben wie so ein bisschen Programmgefäße entwickelt, wo wir so mit Corona können durchführen können. Zum Beispiel so ein Hin und Weg, das wir letzte Woche gemacht haben, wo wir irgendwie, wenn die Leute nicht reisen können, eigentlich die Leute für eine Reise ins Treibhaus einladen, wo wir irgendwie letzte Woche zum Beispiel einen spanischen Abend hatten mit einer spanisch-kubanischen Band und mit Tapas und mit Filmsequenzen und so die Leute irgendwie wie so ein bisschen einladen, um ein auf Reisen gehen im Treibhaus. Also das ist sicher ein Format, das wir im Januar werden weiterführen. Wir hatten zum Beispiel gestern unser erstes Pub-Quiz gehabt. Schau, kann man Corona-konform irgendwie am Tisch sitzen und ein bisschen mit der WG einen lustigen Abend haben. Und so derige Format werden wir sicher so vermehrt im Januar durchführen. Und ja, bin auch selber gespannt, wie es weitergeht.
Was steht sonst noch an bei dir?
Ja, also mein Studium. Das Buch da. Nein, noch eigentlich die andere, die ich muss lesen.
Die, die du auch noch müssen kaufen. Aber.
Ja, aber die werden im Regal verstauben. Ja. Hat es gescheiter nicht gekauft. Ja, was sonst noch ansteht, bei mir persönlich, ja, ich bin eigentlich eher so ein bisschen, ich habe relativ viel gemacht so in den letzten Jahren. Ich habe eigentlich eher ein bisschen probiert zu reduzieren. Und ich habe ja, unter anderem bin ich noch Präsidentin gewesen vom Luzerner Fest eine Zeit lang und dort auch noch ein paar Jahre vorher in anderen Funktionen aktiv gewesen. Und dort bin ich jetzt immer noch im, also ich habe das Präsidium abgegeben, ich bin dort im Stiftungsrat, wo das dort begleitet, eigentlich die Neukonzeption von dem Luzerner Fest. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir, ja, was für Entscheidungen werden auf uns zukommen, von wegen so eine grössere Veranstaltung nächstes Jahr im Sommer wieder durchführen oder nicht. Und das sind so Entscheidungen, die jetzt in den nächsten Wochen werden auf uns zukommen. Und da, ja, da bin ich gespannt, wie das wird rauskommen.
Kannst du schnell erklären, was ist der Unterschied vom alten Luzernfest zum neuen Stadtfest?
Genau, also so vom Luzernfest zum Stadtfest Luzern.
Genau. Stadtfest Luzern, genau.
Ja, der Unterschied ist, wir tut das eigentlich so ein bisschen redimensionieren. Also vor dem Luzernfest haben wir irgendwie rund 100'000 Leute gehabt, von überall her, die in die Stadt gekommen sind. Und das ist in den letzten Jahren immer eigentlich kommerzieller geworden. Man hat so ein bisschen Booking aus der Hand gegeben, weil man Plätze verkauft hat. Und der Platzverkauf hast du, wenn es schlechtes Wetter ist, dafür ein bisschen garantierte Einnahmen, wenn du den Platz nicht selber bewirtschaftest. Das ist immer wieder bei der Gastronomie, das ist ja nicht geht ohne. Und durch das ist irgendwie, hat sich das ganze Fest so in eine Richtung entwickelt, wo die Luzernerinnen und Luzerner irgendwie nicht mehr so haben können dahinterstehen. Auch die, die es organisiert haben, nicht mehr so haben können dahinterstehen. Und dann hat man eigentlich wie, oder respektive, als ich das Präsidium übernommen habe, habe ich probiert, ein paar Akzente zu setzen, ein paar Veränderungen einzubringen. Aber so ein, ich habe immer das Luzernfest mit einem riesen Schiff verglichen. Du kannst irgendwie ein riesen Schiff nicht sofort irgendwie umlenken, sondern irgendwie, es geht relativ langsam und es ist träge und schwerfällig. Und darum haben wir uns denke ich, entschieden, wenn wir wirklich ernsthaft ein neues Konzept machen, müssen wir einfach das Fest stoppen und bei null und auf weißem Papier anfangen. Und das hat dann eine Projektgruppe gegeben, die so die Konzeption begleitet hat. Da durfte ich auch dabei sein. Und das neue Stadtfest ist, ist lokaler, es ist kleiner, es geht weg von eben so Plätze verkaufen, sondern wieder mehr mit den Leuten zu machen, mit Quartiervereinen, mit Vereinen, mit Kollektiv, mit den Menschen, die dort wohnen. Und dass man eigentlich wie so den Fokus hat, Begegnung ist im Mittelpunkt und nicht unbedingt das Programm, was rundherum passiert, aber dass das auch einfach wie ein wertvoller Teil sein kann. Und das nicht nur Musik, also sonst im Luzernfest ist eigentlich vor allem Musik gesehen, genau. Dass dort eigentlich wie auch andere Kunstformen können im Zentrum sein, also jenste Kulturformen können einen Platz haben und dass wir eigentlich wie ein Stadtfest haben, wo so ein den Entdeckergeist tut, so ein wecken, dass man an das Fest gehen kann und man kann Sachen entdecken.
Tut mega gut. Ich hoffe, es kann durchgeführt werden. Das ist egal, gerade als ich dich gefragt habe, was steht in nächster Zeit so an im Tribus. Ich meine, das ist ja immer ein bisschen vage im Moment. Das kann sich ja quasi wöchentlich ändern, was überhaupt erlaubt ist und was man machen kann. Wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zum Planen, stelle ich mir gerade vor.
Nein, es ist nicht einfach zum Planen. Also man ist meistens am Planen und hat dort wahnsinnig viel Energie reinstecken und eben dann ein paar Wochen später kann man wieder alles über den Haufen rühren. Und ja.
Das wird sicher nie langweilig.
Nein, definitiv nicht.
Infos über dich und über das Treibhaus findet man wo?
Ja, über das Treibhaus findet man auf treibhausluzern.ch und über mich auf kulturkopf.ch.
Geht dort unbedingt mal vorbeischauen. Danke dir vielmals fürs Vorbeikommen und deine Zeit.
Danke dir.
Und ein spannendes Gespräch. Danke allen fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, eine gute Zeit und ein schönes Tag noch. Ciao zusammen.
Tschüss. Gangolose.